Vers 1, Kapitel 1 bis 11. Ja. Das war auch schön. Es ist aber auch das jetzige, ist auch ein schöner Text, ein herausfordernder Text. Und diese Überschrift, ja, vielleicht ist es ein bisschen eintönig. Ihr werdet meine Zeugen sein. Das kann man vielleicht auch über das ganze Neue Testament stellen. Oder ohne die Evangelien. Aber immer wieder, darum geht es ja, um Nachfolge. Es geht darum, dass wir etwas erlebt haben und dass wir das bezeugen können, weil wir, ja, weil wir es erlebt haben, weil Gott in uns wirkt, weil wir seinen Geist haben und sein Wort haben. Und da haben wir schon eine Menge von gehört. Und diese Überleitung in Römer 12, Vers 1, weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, oder andere Übersetzung, angesichts der Erbarmungen Gottes. Und da merkt man Paulus, er kann ja nicht, also er kann schon noch viel mehr schreiben, aber er hat ja irgendwie auch einen Plan, wie lang der Römerbrief werden soll. Und jetzt hat er schon so viel über Gottes Erbarmungen geschrieben, aber bevor er jetzt zu diesem sehr praktischen Teil kommt, macht er nochmal bewusst, Geschwister, der Brief fängt nicht hier an. Es sind nicht die Aufforderungen Gottes, die uns zuerst begegnen, sondern es ist immer zuerst die Erbarmungen Gottes, die uns begegnen. Zuerst erbarmt er sich über uns. Zuerst macht er uns zu neuen Menschen. Zuerst hat er Jesus geschickt. Zuerst gibt er seine Liebe in unser Herz. Und dann erst sagt er, Freunde, Kinder, es wäre dran zu lieben. Und das ist unser Thema heute. Und das wird sich noch ein bisschen weiter durchziehen. Echte Liebe hat viele Aufgaben. Klingt anstrengend, kann es auch sein. Kann nicht behaupten, dass Nachfolge nicht anstrengend sein kann. Es kann richtig anstrengend sein. Und für Paulus war es auch oft anstrengend in der Nachfolge und in seinen Herausforderungen. Vers 9, da starten wir heute. Vers 9, und das ist eigentlich so, und deswegen habe ich auch direkt das in die Überschrift, ja, die Liebe sei ungeheuchelt, eigentlich ist echte Liebe ist genau das mit positiv ausgedrückt. Die Liebe sei ungeheuchelt, das ist wie eine Überschrift über den ganzen nächsten Abschnitt, nämlich bis Vers 21. Ja, das kommt da auch, manches wiederholt sich auch mit unterschiedlichen Worten, aber heute haben wir nur Vers 9 bis Vers 13. Und die Liebe sei ungeheuchelt, wir stehen ja nicht mit leeren Händen da, wenn wir das leben sollen. Sondern in Kapitel 5, Vers 5, da steht schon, die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Also wir haben schon Liebe empfangen, ja, die wir weitergeben können. Ihr erinnert euch sicher an unsere Jahreslosung, alles soll in der Liebe geschehen. Und da haben wir hier auch drüber gesprochen. Wie soll das gehen? Wir brauchen die Erfüllung von Gottes Liebe durch seinen Geist in uns hinein, damit das überschwappen kann. Damit wir überhaupt liebesfähig sind in den Herausforderungen, die Paulus uns hier oder die Gott uns in seinem Wort hier als nächstes so bringt. Die Liebe sei ungeheuchelt. Der Schwerpunkt ist auf Liebe. Und wenn wir merken, das ist jetzt nicht rein, das ist nicht echt, sondern das ist Heuchelei, dann ist es nicht die Option, nicht mehr zu lieben, sondern die Option ist es, die Heuchelei wegzubekommen und echt zu lieben. Und das kann man, indem wir hingehen zu unserem Herrn und mit ihm reden und sagen, du siehst, ich aus mir heraus wäre es Heuchelei. Ich kann nicht lieben. Ich habe keine Liebe. Es wäre eine Lüge. Bitte nimm diese Lüge weg. Dein Auftrag ist, echt zu lieben, so wie du geliebt hast. Ja, wenn Gott sagt, oder wenn Jesus sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dann ist das keine Heuchelei, sondern das ist das Wahrheit. Und das ist das, was er gibt. Und darin sind wir manchmal herausgefordert. Und wir können das manchmal nicht so schnell machen, aber wir können es. Wir können zu ihm hingehen und ihn bitten, dass er die Heuchelei wegnimmt, weil das gefällt ihm gar nicht, das entspricht auch nicht seinem Wesen, und dass er uns mit Liebe füllt. Und unterwegs oder in diesem Prozess können wir auch zu jemandem sagen, du, was du jetzt sagst, das gefällt mir gar nicht, aber ich liebe dich trotzdem. Das ist manchmal interessant, was einem dann begegnet. Einmal, gelingt mir nicht immer, aber das kommt gerade in Erinnerung, ich hatte eine ordentliche Auseinandersetzung mit zwei Brüdern und nachdem wir dann die Meinungsverschiedenheit ordentlich ausgetauscht hatten, dann kam es so zur Verabschiedung, es war auch schon spät geworden und dann kam es mir so, ich möchte beide umarmen und ihnen sagen, wir bleiben in Jesus herzlich verbunden. Und das war schon, das hat man gemerkt, diese Spannung. Ja? Wir waren nicht einer Meinung und wir haben uns das klar gesagt. Ja? Und trotzdem stimmt, ist das andere letztlich die höhere Wahrheit. Wir bleiben in Christus herzlich verbunden, weil wir sind Geschwister. Das haben wir uns nicht ausgesucht, das war Gottes Idee. Deshalb, die Liebe ist zu leben und sie soll echt sein, ungeheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet am Guten fest. Es sind jetzt alles so Aufforderungen, die kann man runterlesen, ein bisschen drüber nachdenken. Und eure Aufgabe wäre es heute, nehmt euch ein oder zwei mit, wo ihr merkt, da spricht Gott mich an, da habe ich was mitzunehmen. Alle den ganzen Strauß, das wird vielleicht ein bisschen viel für kommende Woche. Es soll ja für übernächste Woche auch noch was übrig sein. Nehmt ein oder zwei mit, verabscheut das Böse. Wenn euch jetzt was einfällt, was etwas Böses, was nicht Gott entspricht, was nicht seinem Wesen entspricht und das soll weg, was nicht dem Doppelgebot der Liebe entspricht, alles, was letztlich nicht dem Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst, was dem nicht entspricht, das ist letztlich ungut und damit auch böse. Halte am Guten fest, an der Liebe und an den Taten der Liebe. Vielleicht mag jemand Sprüche 17, Vers 13 aufschlagen. Dort steht auch schon mal was über dieses Böse und das Gute. Und wenn ihr das habt, vorlesen bitte.
Der Böse ist ein Gutes vergibt, von dessen Haus wird das Böse
bleiben. Das ist eine von Salomo eine ernsthafte Ankündigung, wer Gutes mit Bösem vergilt, oder? Wer Gutes mit Bösem? Wer Gutes mit Bösem vergilt. Oh, das ist interessant. Da müssen wir mal nachschauen, was da in den Übersetzungen ist, weil vom Sinn her, von dessen Haus wird das Böse nicht weichen. Ja, genau, das kann nicht sein. Ja. Aha, sehr interessant. Also, wir werden das nachher. Ja? Jetzt haben wir es. Gut, wer Böses für Gutes, also er bekommt Gutes und er antwortet mit Bösem, da sagt Salomo in seiner Weisheit: von dessen Haus wird das Böse nicht weichen. Das ist natürlich keine direkte Folge, aber eine langfristige Folge. Okay, wir haben das schon aufgelöst. Sehr gut. Ja. Genau, und da ist eigentlich die gleiche Weisheit ist schon drin und Paulus greift sie jetzt auf und sagt, verabscheut das Böse, haltet am Guten fest. Ja, denke, ist alles soweit klar. Wir gehen zum nächsten Vers. Seid einander in herzlicher, geschwisterlicher Liebe zugetan. Und da habe ich vorher gedacht, als David das hier erzählt hat, von, ja, es sind so, er hat Geschwister um sich, Menschen, die auch im Reich Gottes dienen, die der Herr erwählt hat, die sehen ganz anders aus wie er, aber er ist herzlich mit ihnen verbunden, weil es Geschwister sind, weil sie mit am gleichen Reich Gottes arbeiten und weil sie in sich denselben Herrn Jesus haben. Und das gilt es immer wieder, dass wir uns das vor Augen halten. Was ist die größere Wahrheit? Unsere Unterschiedlichkeit, unsere Meinungsunterschiede, unsere Herausforderungen oder seine Erwählung, dass wir Gottes Kinder sein dürfen. Wir haben das alle nicht verdient. Niemand hat es verdient, ein Gotteskind sein zu dürfen. Es ist eigentlich sogar unmöglich. Ja, vom ganzen Wesen her, Gott ist vollkommen rein, er ist ewig, wir sind beides nicht. Und man könnte noch viel mehr aufzählen. Und wenn er uns dazu gemacht hat, dann ist das die höhere Wahrheit. Und da kommen dann so spannende Aufforderungen. In Ehrerbetung geht einander voran. Ganz spannend. Und jetzt ist es bei uns ja überhaupt nicht so üblich, dass man Lobeshymnen auf einen anderen Menschen singt oder darbringt. Ja. Wir waren ein paar wenige Male in einem Gottesdienst in den USA und da erinnere ich mich, der Seniorpastor hatte die Gottesdienstmoderation, war in einer riesengroßen Gemeinde und einer der Zweit- und Drittpastoren, weiß ich in welcher Rang der jetzt war, der hatte die Predigt. Ja. Und der hielt die dreimal an dem Sonntag. Und schon im ersten Gottesdienst hat der Seniorpastor den mit einer großen Lobeshymne angekündigt. Ja, er wird es sich sicher, der Herr wird den Bruder gebrauchen und das wird eine, ja, das erwarte ich jetzt nicht von dir, Bernhard, also das war jetzt nicht der Auftakt. Ja. Ich hätte dir danken können für die starke Moderation im Gottesdienst, ja. Aber wir haben das ganz wenig. Und wir könnten uns das mal überlegen, wie wir diese Aufforderung hier in Ehrerbietung geht einander voran oder geht aufeinander zu oder begegnet einander, wie wir das leben können in unserer Kultur, mit unserer Art, aber wir als Gemeinde. Es steht da und es ist uns nicht angeboren, das weiß ich schon. Es kommt üblicherweise recht wenig vor. Und ich habe ein wenig darüber gelesen, zwei große Gottesmänner im 18. Jahrhundert, John Wesley und der 18., 19., ist egal, wurscht, und der George Whitefield, die hatten eine Meinungsunterschied und Verschiedenheit, und zwar über die Prädestination, ja, da waren die nicht ganz einer Meinung. Und der eine war dort am Evangelisieren und der andere da, und dann sind die auf die Idee gekommen, Briefe zu schreiben, über dieses Thema, was allerdings die Sache nur verkompliziert hat. Denn der eine hat geschrieben und dann, ja, damals, die Briefe brauchten so 4 Wochen, weil der eine war in den USA zeitweise. Und es ist nur komplizierter geworden und schwieriger. Aber sie haben irgendwann diese Meinungsverschiedenheit neu eingeordnet. Und dann ist es spannend zu lesen, mit welcher Hochachtung einer über den anderen schreibt und redet und das auch verbreitet hat. Weil es hatte sich natürlich unter den Geschwistern und den Gemeinden rumgesprochen, dass die beiden großen Evangelisten, ja, also man weiß so, Wesley oder der Whitefield, der hat rund 30.000 Predigten im Leben gehalten und der Wesley ungefähr 40.000. Ja, der hat auch etliche Jahre länger gelebt. Also das waren, der Whitefield, der hatte eine Stimme, der konnte auf freiem Feld vor 20.000 Leuten hörbar reden. Ja, also das waren schon extrem begabte Leute, die da, und die haben das dann beigelegt und haben bewusst öffentlich in äußerster Hochachtung voneinander gesprochen. Und das Erste, was sie gesagt haben, wer bin ich, dass ich beurteilen könnte, dass ich mir das angemaßt habe, einen Diener des allerhöchsten Gottes überhaupt einordnen zu wollen. Ja? Und das fand ich stark. Mal wieder, ja? Der andere ist ja nicht mein Diener, sondern er ist Diener des allerhöchsten Gottes und ich habe mir angemaßt, den zu beurteilen. Das war ein Fehler, das hätte mir gar nicht passieren dürfen. Ganz spannend zu lesen. Ja. Wie, und dann schreibt der andere ähnliche Worte, dass ich mich darauf eingelassen habe, ja, da über diesen unwichtigen Punkt im Vergleich zu dem, was wir haben und geschenkt bekommen haben von Gott, dass ich darüber überhaupt geredet habe. Übertrefft euch in gegenseitigem Respekt. Und das kam mir dann so vor. Da hat einer den anderen ja, wieder aufs Äußerste, aufs Möglichste wiederhergestellt. Die Liebe sei ungeheuchelt, bleibt unsere Überschrift. Ja. Echte Liebe hat viele Aufgaben. Werdet im Fleiß nicht nachlässig. Da schreibt Salomo auch schon was zu. Fällt jemand gerade ein Vers aus den Sprüchen ein, der etwas über Fleiß oder Faulheit sagt? Geh zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr. Genau. Ameisen sind ja äußerst fleißige Tiere, solange es warm genug ist. Sonst kriechen die sich ins Innere zurück, aber das sind ja auch noch fleißig. Also Fleiß, dass wir unsere Kräfte gebrauchen, ist durchaus biblisch. Nicht, dass wir uns tot arbeiten, aber Paulus hatte ja öfter auch, also gerade bei den Thessalonichern, die hatten so eine Phase, da haben sie gedacht, der Herr kommt bald wieder, so bald, dass es sich nicht mehr lohnt, noch irgendwas zu tun. Und das war ein Irrtum. Ja. Und ja, ihr merkt vielleicht, ob Gott euch da anspricht, dass irgendetwas zu tun ist. Ja. Lasst den Geist Gottes in euch brennen. Heute, wir haben schon erwähnt, Pfingsten, es ist ein großartiges Geschenk, den Geist Gottes zu haben. Wir haben uns letzte Woche nach der Predigt, hat Gerhard und ich uns etwas darüber unterhalten, was ist einer der großen Unterschiede, ob ich auf die Errettung hin oder vor meiner Errettung gute Taten tue oder danach. Wir haben uns Dienstag in der Bibelstunde dann auch darüber unterhalten. Vorher muss ich meine guten Werke ohne den Heiligen Geist vollbringen. Na, vergiss es. Ja, die Liebe Gottes ist noch nicht in mein Herz das ist, wenn ich wirklich Liebe verschenken will, ist das sehr bald leer. Aber nach der Neugeburt, nach der Bekehrung, dann, wenn der Heilige Geist beständig in mein Herz ausgegossen ist und die Liebe Gottes, dann habe ich eine Chance, ja, da weitergeben zu können. Und das Ziel ist ein ganz anderes. Nicht ich verdiene mir den Himmel, das ist so ein fataler Gedanke, den können wir komplett eliminieren, sondern mein Handeln, mein Leben soll Gott verherrlichen. Lasst den Geist Gottes in euch brennen. Was möchte der Heilige Geist? Er möchte, dass Christus verehrt wird. Jesus sagt das im Johannesevangelium, er wird es von dem Meinen nehmen, auf das er mich verherrliche. Es geht immer um Jesus. Und das ist auch ein zentrales Kennzeichen. Wenn der Geist für irgendwas gebraucht wird, wo es nicht um Jesus geht, dann sollte man sehr genau hinschauen, ob das überhaupt der Heilige Geist ist. Oder ob es nicht Menschengedanken sind. Denn das ist eine zentrale Aufgabe, Jesus zu verherrlichen, uns natürlich in der Nachfolge zu helfen, auf Gott hinzuweisen, zu ihm zu ziehen. Was braucht es, damit es brennt? In einem Ofen? Ja, wir reden jetzt nicht vom Flächenbrand, das wäre Erweckung, das macht er, ohne dass wir da was zu tun, sondern wir reden in uns, es braucht das Feuer des Geistes, es braucht Luft, es braucht etwas Raum und dann Nachschub. Ja. Wir haben zu Hause einen Ofen und der brennt ganz gut, wenn man den ordentlich behandelt. Und so ist das auch beim Heiligen Geist. Wenn man dem Raum gibt, wenn man ihm die Leitung überlässt, anhand vom Wort Gottes, dann brennt er ganz gerne in uns. Dann bewirkt er etwas. Und Feuer bewirkt etwas. Es strahlt Wärme aus. Es lässt sich wahrnehmen. Es gibt Veränderung in uns. Lasst den Geist Gottes in euch brennen und dient so dem Herrn. Also nicht alle Übersetzungen packen das so zusammen, aber ich habe ein bisschen nachgeforscht. Es ist eine durchaus sehr sinnvolle Übersetzung, denn das Problem hier, oder das Problem ist, ja, das Auslegungsproblem ist, Vers 9 bis Vers 13 ist ein Satz im Original. Und der Satz, den könnte man auch so lesen, die Liebe sei ungeheuchelt, während ihr, Doppelpunkt, das Böse verabscheut, dem Guten anhangt, in Bruderliebe einander zugetan seid, in Ehrerbietung einer dem anderen vorbildlich vorangeht, im Fleiß nicht säumig seid, im Geist brennend, zur rechten Zeit dient, in der Hoffnung euch freut, in der Bedrängnis Ausdauer bewahrt, im Gebet beharrlich seid, in den Nöten der Heiligen Anteil nehmt, euch der Gastfreundschaft befleißigt. Das wäre dann als Aufzählung. Auch so könnte man das übersetzen, ist aber etwas nicht ganz so einfach zu packen. Aber wer Aufzählungen mag, ja, oben drüber die Liebe und dann ein Punkt nach dem anderen. Und so ähnlich ist das, alles mit Partizipien nacheinander geordnet und da und dort ein Adjektiv dazu, so sieht das im Original aus. Und hier ist es durchaus verknüpft, lasst den Geist Gottes in euch brennen und dient so dem Herrn. Da ist auch schon die Richtung, die der Geist Gottes bewirken will, ist da drin. Vers 12, ein sehr bekannter und sehr schöner Vers, und einmal haben wir da ein interessantes Erlebnis mitgehabt. Diesen Vers hat sich ein junges Paar als Traufvers ausgesucht. Freut euch, weil ihr Hoffnung habt, bleibt standhaft im Bedrängnis, seid andauernd im Gebet. Und wir beide dachten noch, interessant für eine Hochzeit. Kann man nehmen, aber wäre nicht meine erste Wahl gewesen. Nach einer ganzen Zeit begegnet mir der Vers wieder und ich schicke ihm den Bräutigam und sage, hab heute Morgen an dich gedacht wegen eurem Vers. Schreibt er, ist nicht unser Vers. Na, denke ich, wir haben es doch gemerkt, ist nicht, sage ich, was war denn euer Traufvers? Schreibt er, ich schaue nach. Römer 12, Vers 12, na, sage ich, dann ist es doch. Er hat ihn im Laufe anderthalb Jahre irgendwie nicht so oft bedacht. Er sagt dann, oh, ja, stimmt, ist doch unser Vers. Ja. Ich fand es vorher schon interessant, aber er passt eben doch ins Leben. Freut euch, weil ihr Hoffnung habt. Bernhard hat es vorher gesagt, Hoffnung schon jetzt in diesem Leben. Wir haben die Hoffnung, die Gewissheit, die Glaubensgewissheit. Und wenn Paulus von Hoffnung schreibt, ist das ja nie die vage Hoffnung, sondern immer die Glaubensgewissheit. Gott ist da, Jesus ist für uns, er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Wir leben hier nicht vergeblich und das ist sehr zentral, und die Hoffnung darüber hinaus. Wir haben eine ewige Hoffnung. Für immer und ewig als Gottes Kind an Gottes Tisch im Reich Gottes bei ihm zu sein. Wir haben es gestern Abend in der Jugend gelesen. Wir werden ihn, den Herrn Jesus, werden wir sehen, wie er ist. Und da bin ich echt gespannt draus. Wie er ist, als der erhöhte, auferstandene Herr, der jetzt das Universum regiert. Der eine solche Macht hat, wird ja nur zaghaft beschrieben in der Offenbarung. Und wenn es beschrieben wird, dann fallen alle nieder und beten ihn an. Und wir werden ihn sehen, wie er ist, und werden ihm gleich sein. Das passiert dann miteinander. Und das ist eine Hoffnung, die begeistert mich. Die freut mich. Und diese Hoffnung, die eine frohmachende, ewige ausdauernde Hoffnung, ja, das hält der Paulus den Römern und uns hier vor Augen. Bleibt standhaft in der Bedrängnis. Denken wir zurück an die Predigt, an einige Predigten aus der Apostelgeschichte, zum Beispiel, wenn der Sturm tobt. Ja, da war ja, Paulus hat viel erlebt, wo Bedrängnis da war und war im Gefängnis, wurde ausgepeitscht. Aber er ist standhaft geblieben. Im 2. Timotheusbrief, so das, der letzte Brief, schreibt er, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich bin dran geblieben. Der Herr hat mich festgehalten. Seid andauernd im Gebet. Das ist ein Punkt, den liebe ich und den muss ich noch sehr üben. Weil wenn ich was suche zum Beispiel oder wenn irgendwas da ist, dann werde ich zuerst aktiv in meinem Tun, aber nicht zuerst aktiv im Gebet. Es wäre besser andersrum. Ja? Andauernd im Gebet. Zuerst beten und dann kann ich ja immer noch aktiv werden. Und das ist etwas, was ich mir aus dieser Predigt mitnehme. Oh, ich habe hier gar nicht. Seid andauernd im Gebet. Ja. Freut euch, weil ihr Hoffnung habt. Bleibt standhaft in der Bedrängnis. Jetzt diese Bedrängnis, wie die Muslime, die in Kenia zum Glauben kommen, die haben wir nicht. Oder in Sudan oder in Saudi-Arabien oder im Iran oder im Irak, was wir auch von dir gehört haben. Diese Bedrängnis haben wir nicht, aber wir haben auch Herausforderungen. Und in den Herausforderungen standhaft zu bleiben. Und gleichzeitig, ja, eine der Lösungen, eine der Hilfen im standhaft bleiben, ist ganz sicher das andauernde Gebet. Der letzte Vers. Die Liebe hat viele Aufgaben. Nehmt Anteil an den Nöten der Gläubigen und helft ihnen. Nöte in Kenia, Nöte im Mürztal, Nöte im Bruck. Wir haben es im Gebet schon erwähnt. Ewald und Irene lassen ganz herzlich grüßen und danken für alle Gebete. Sie brauchen die Gebete sehr, unsere Gebete, und sie merken es sehr. Das haben sie uns wissen lassen. Und dass wir die Gemeinde grüßen sollen. Und dass sie dankbar sind, dass wir sie nicht vergessen. Denn es ist eine schwere Wegstrecke. Die menschliche Kraft nimmt, eben wie wir auch schon gebetet, auf Äußerste ab. Da ist nicht mehr viel und es braucht Gottes Hilfe. Bemüht euch um Gastfreundschaft. Dazu nur zwei Fragen. Es gibt ja immer mindestens zwei Sorten Menschen. Werdet ihr lieber eingeladen oder ladet ihr lieber Menschen ein? Oder dritte Möglichkeit, beides. Ja. Aber für Gastfreundschaft braucht es nämlich beides. Wenn alle nur einladen wollen und niemand lässt sich einladen, dann können wir Gastfreundschaft nicht leben. Ja. Aber wenn alle nur eingeladen werden wollen, na, da geht das ja auch nicht. Sondern es braucht immer beides. Und das muss ich ergänzen und abwechseln. Wie das Ganze, ja, schon wie auch letzte, was wir letzte Woche hatten, das mit den Gaben, es ist immer auf Ergänzung angelegt. So, dass der Leib wirklich funktioniert. Und das ist die Frage, welche Aufgabe von diesen Beispielen hat der Heilige Geist dir heute gezeigt? Und die Frage darfst du jetzt für dich beantworten. Und das wäre dann die Aufgabe, das zur Umsetzung zu bringen. Danke. Amen.